HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karen Fuhrmann. Guten Tag.
What a drag it is getting old.
The point is, it's really hard not to have a diagnosis.
Die Sache ist, es ist heutzutage wirklich schwer, keine Diagnose zu haben.
Es ist richtig, da ist viel unterwegs in der Wissenschaft, was durchaus nicht belastbar ist.
Sind Sie wach, könnte das ein Zeichen für eine Schlafstörung sein. Müdigkeit kann auf ein Tagesschläfrigkeitssyndrom deuten.
Da sind hunderte von Studien gemacht worden. Da sind viele, viele Milliarden letztlich verprasst worden. Dann ist die Versuchung für viele Wissenschaftler groß, dass man in diesem riesigen Datenwust irgendetwas findet. Und schwuppdiwupp ist eine Hypothese generiert und man hat es publiziert.
Doctor, please, some more of these outside the door. She took four more.
Stellen Sie Anzeichen des Alterns an sich fest. Kontaktieren Sie Ihren Arzt. Vielleicht verschreibt er Ihnen ja Androgel. Das Testosteronpräparat macht inzwischen pro Jahr über $1 Milliarde Umsatz.
Da geht eine Menge, wenn man möchte. Und es wird sich bestimmt auch eine Studie finden, die beweist, dass mit einem bestimmten Medikament noch mehr geht. Dass das Kind ruhiger wird und besser lernt oder dass die alternde Dame mehr Lust auf Sex bekommt. Es fand sich auch eine Studie, die vermeintlich bewies, dass 2 Antidepressiva für Jugendliche sehr wirksam sind und wenig Nebenwirkungen haben. Eine neue Auswertung der Originaldaten ergab allerdings das Gegenteil. Sie wirken nicht besser als das Placebo und haben Nebenwirkungen wie Suizidneigung und Herzrhythmusstörungen. Dumm gelaufen, könnte man sagen, nur, dass Millionen von Jugendlichen weltweit diese Mittel mit Hoffnung auf Hilfe in den letzten Jahren eingenommen haben. Der Pharmakonzern hatte Zahlen verschwiegen, verzerrt und verfälscht und so die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vorgetäuscht. Und da wird's kriminell. Auch Ergebnisse psychologischer Studien sind nur in den seltensten Fällen reproduzierbar. Das stellte eine internationale Forschergruppe fest, als sie 100 Versuche nachstellte. Vorsicht, Studie, wenn Wissenschaftler fälschen, haben wir deswegen heute getitelt und fragen, welchen Studien kann man noch glauben? Werden Ergebnisse beliebig zur Steigerung des Profits frisiert, andere Studien zur Verlängerung der Veröffentlichungslisten angefertigt, einfach so? Wie viel echtes Wissen schafft der Wissenschaftsbetrieb und wie unabhängig kann Forschung überhaupt noch sein? Garantiert nicht unabhängig war jedenfalls die Forschung, die der Pharmakonzern GlaxoSmithKline zu seinen Antidepressiva Paroxetin und Imipramin in Auftrag gegeben hatte.
Generell gut verträglich und wirksam. Zu diesem Ergebnis kam im Jahr 2001 eine Studie über 2 Antidepressiva. Ein Forscherteam um den amerikanischen Wissenschaftler Martin Keller hatte die beiden Medikamente Paroxetin und Imipramin untersucht. 275 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren waren die Testpersonen. Finanziert wurde die Studie von dem britischen Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline, das damals noch SmithKline Beecham hieß. Jetzt, 14 Jahre später, hat ein anderes Forscherteam, bestehend aus britischen und amerikanischen Wissenschaftlern, diese Studie wieder aus der Schublade geholt und sie einer Reanalyse unterzogen. Und zwar nicht nur die veröffentlichten Ergebnisse, sondern auch die Originaldaten, die für die damalige Studie gesammelt und protokolliert worden waren. Immerhin ein Dossier von mehr als 70.000 Seiten. Lange mussten sie das Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline dazu drängen, diese Unterlagen herauszugeben. Bei der Lektüre entdeckten die Forscher dann zahlreiche Daten, die bei der Veröffentlichung im Jahre 2001 unter den Tisch gefallen waren, aus denen sich ein völlig anderes Bild ergibt. So hätten seinerzeit deutlich mehr Versuchspersonen mit Nebenwirkungen reagiert, als es später bei der Veröffentlichung angegeben wurde. Bei Paroxetin 481 statt 265 und bei Imipramin 552 und nicht nur 340. Auch die Schwere der Nebenwirkungen sei in der damaligen Studie heruntergespielt worden, sagen die Autoren der Reanalyse. Sie sprechen aufgrund der damaligen Daten davon, dass Paroxetin zu Verhaltensauffälligkeiten und Suizidneigung geführt habe und Imipramin zu Herzrhythmusstörungen. und sie kommen außerdem zu dem Ergebnis, dass beide Mittel nicht besser gewirkt hätten als die im Test verwendeten Placebo-Präparate. Unter dem Strich also ergibt die Reanalyse der Studie von 2001 den genau gegenteiligen Befund, dass nämlich die beiden Antidepressiva weder wirksam noch sicher seien.
Millionenfach werden über viele Jahre hinweg Antidepressiva für Jugendliche verschrieben auf der Grundlage von verzerrten Studienergebnissen mit zweifelhafter Wirksamkeit und stärkeren Nebenwirkungen als bekannt. Professor Gerd Gleske, Gesundheitsökonom an der Uni Bremen. Für Patienten ist das natürlich eine Katastrophe. Was daran empört Sie noch?
Es ist eigentlich eine dramatische Entwicklung, die wir hier gesehen haben. Wir sehen, dass Studien publiziert werden, es werden Arzneimittel auf den Markt gebracht und diese Studien werden von Herstellern durchgeführt, die natürlich vor allen Dingen ökonomische Interessen haben. Und wenn man jetzt wirklich viele, viele Jahre danach die Studienergebnisse noch einmal anschaut und findet, dass die Wirksamkeit eigentlich gar nicht vernünftig belegt wurde, dass aber gleichzeitig bekannt ist, dass unerwünschte Wirkungen, also Nebenwirkungen, eine wichtige Rolle spielen, dann heißt das unter dem Strich, dass viele Kinder und Jugendliche behandelt wurden mit einem Mittel, was letzten Endes nichts getaugt hat, was aber sicherlich Nebenwirkungen gebracht hat. Das heißt, das Risiko-Nutzen-Verhältnis ist negativ und wir sehen, dass es einfach eine Notwendigkeit ist, auch die Ergebnisse von klinischen Studien, insbesondere denen, die von pharmazeutischen Herstellern alleine gemacht worden sind, viel stärker zu kontrollieren, viel stärker nachzurechnen. Das ist eine altbekannte Tatsache, dass Studien, die von pharmazeutischen Herstellern auch finanziert wurden, immer besser ausgehen als die Studien, die öffentlich finanziert werden. Das heißt, mit Geldern, die nicht von der pharmazeutischen Industrie kommen. Das wissen wir seit langer Zeit. Insofern hat das eigentlich leider nicht überrascht, dass es hier mal wieder so einen Skandal gegeben hat, bezogen auf eine Studie, die völlig falsch dargestellt worden ist.
Jetzt hatte dieser Fall ja auch noch die Besonderheit, dass in den USA auch für diese Medikamente öffentlich geworben werden darf, auch für Rezeptpflichtige. Die Ärzte also auf eine gewisse Art und Weise vielleicht noch stärker unter Druck geraten, dass Leute kommen und das wirklich verlangen. Das ist ja bei uns nicht so. Aber Sie haben gerade, Herr Gleske, eine Untersuchung bezüglich der Verschreibungspraxis bei Antidepressiva hier bei uns vorgelegt und Sie haben dafür Krankenkassendaten analysiert. Mit welchem Ergebnis?
Das Ergebnis ist eigentlich auch irritierend, jedenfalls in manchen Bereichen. Man sieht zum einen, dass seit 1991 die Anzahl der Menschen, die mit Antidepressiva behandelt werden, von etwa 500.000 auf 3,4 Millionen angestiegen ist. Nun kann man sagen, es ist eine höhere Aufmerksamkeit auch für Depressionen entwickelt worden. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass vielfach neuere Antidepressiva, sogenannte SSRIs, also bestimmte Antidepressiva, die mit dem Mittel Prozac begonnen haben, in den USA hier zum Beispiel als Fluktin im Markt oder auch das Mittel, was in der Diskussion stand bei den Studien, das Paroxetin gehört da auch zu, in vielen Indikationen weiter eingesetzt wird, die nicht unbedingt direkt etwas mit Depression zu tun haben. Es gibt sicherlich zugelassene Indikationen weiter für diese Mittel, aber man sieht, dass diese Produkte doch oftmals auch bei Alltagsproblemen und bei Belastungssituationen eingesetzt werden, die früher zum Beispiel mit Beruhigungsmitteln behandelt wurden, heute eben sehr viel stärker mit Antidepressiva. Und das ist ein Punkt, den wir durchaus kritisch sehen. Vor allen Dingen ist es daran zu erkennen, dass fast über die Hälfte aller Antidepressiva nicht von Fachärzten verordnet werden, sondern von Allgemeinärzten oder Internisten. Und da muss man dann auch mal genauer hinschauen und fragen, wie ist da die Qualifikation der Diagnostik und ist es in jedem Fall nachvollziehbar, dass solche Mittel über längere Zeit verordnet werden. Das ziehen wir in Zweifel und insofern muss man sicher da genauer hinschauen, für wen werden eine solche Antidepressiva auf Dauer auch richtig eingesetzt. Richtig eingesetzt sind sie sicherlich wertvoll, aber wenn man sie in Bereichen einsetzt, wo man eben auch andere Dinge tun kann, von Gesprächstherapie angefangen bis psychotherapeutischen Verfahren, dann muss man sich überlegen, ob da eigentlich die Arzneimitteltherapie zu häufig genutzt wird.
Und diese Zweifel werden natürlich genährt durch solche gefälschten Ergebnisse, wie sie jetzt gerade aufgeflogen sind. Es gibt ja aber nicht nur Studien, die gefälscht werden oder verzerrt werden, sondern es werden natürlich auch gelegentlich Studien angefertigt für Krankheitsbilder, die man vorher so gar nicht kannte. Hat da auch die Pharmaindustrie immer ihre Finger drin?
Das in den meisten Fällen ja. Also wir kennen diesen Begriff des Disease Monitorings, also des Erfindens von Krankheiten. Und man erkennt auch diesen wunderbaren Spruch, dass ein Arzneimittel auf der Suche nach seiner Krankheit ist. Das heißt also, wir haben Präparate, die angewendet werden, zum Beispiel, weil man dann erkannt hat, dass angeblich Haarausfall eine Krankheit ist. Wir kennen das aus der erektilen Dysfunktion. Da geht es also um eine Krankheit, die manche Männer haben nach Prostataoperationen oder eben auch bei Diabetes. Aber wir haben eine Ausweitung dieses Bereiches von Potenzmitteln weit über die Grenzen der Krankheit hinaus.
Und auch über die Grenzen der Geschlechter, das gibt es ja jetzt auch für Frauen.
Das gibt es eben auch für Frauen in der Zwischenzeit. Da ist man dann ganz besonders irritiert, weil man im Grunde genommen dasselbe Konzept anwenden möchte, wie man das bei Männern gemacht hat. Aber man muss ja wirklich davon ausgehen, dass sie vieles eigentlich nicht durch Blutungssteigerungen oder durch bestimmte andere mechanistische Überlegungen regeln lässt, sondern dass es natürlich sehr stark auch mit Kopf und Psyche zu tun hat. Und wenn man einfach ein Arzneimittel jetzt nimmt, so nach dem Motto, für jedes Leiden gibt es eine Pille, dann ist man sicher bei diesen Bereichen völlig falsch in der Spur. Und ich glaube, dass hier natürlich ganz viel Werbung eine Rolle dafür spielt, dass diese Mittel zwar auch angenommen werden, aber dass man über die Wirksamkeit oder den Nutzen tatsächlich streiten muss. Also es sind Präparate aus meiner Sicht, die eigentlich nicht auf den Markt gehören.
Ein sehr umstrittenes Präparat ist ja auch das Ritalin, das gegen das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom verordnet wird. Sehr umstritten, wird häufig bei Kindern mittlerweile verschrieben, aber es gibt auch sehr, sehr laute Kritik. Geht es da auch um Studienergebnisse, die man nicht richtig interpretiert? Oder ist es eher diese Haltung, die Sie eben beschrieben haben, wir finden schon eine Krankheit, wenn wir die Pille dazu haben?
Also man muss gerade bei diesem Problem, Ritalin und andere Arzneimittel, es gibt ja Medikinet, Concerta, überhaupt diesen großen Bereich der Psychostimulantien, der genutzt wird bei Aufmerksamkeitsdefizitsyndromen. Man muss da leider sagen, dass ich gerne mehr Studien hätte, nicht von pharmazeutischen Herstellern, sondern öffentlich geförderten Studien. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir hier eben auch eine öffentliche Förderung von Studien bekämen, um deutlich zu machen, wann werden diese Mittel eigentlich richtig eingesetzt und wann werden sie auch zu häufig und zu schnell angesetzt. Das ist ja ein großes Problem bei diesen Mitteln, dass immer mehr Patientinnen und Patienten definiert werden, die mit solchen Präparaten behandlungsbedürftig erscheinen und dass damit natürlich auch der Markt ausgeweitet wird. Das heißt, das Profitinteresse der pharmazeutischen Hersteller wird bedient dadurch, dass man immer mehr Menschen zu Behandlungsbedürftigen erklärt und das ist in vielen Bereichen, gerade in diesem Umfeld, natürlich fatal, wenn man bestimmte Kinder und Jugendliche schon sehr frühzeitig an diese Pillen gewöhnt. Wir haben einen weiteren Bereich, der leider auch mehr und mehr in die Diskussion gerade bei diesen Pillen kommt. Das ist das Hirndoping, wie man so schön sagt, also Cognitive Enhancer, also besser denken, schneller denken, immer aktiver, attraktiver sein. Das wird eben leider auch von vielen Erwachsenen in der Zwischenzeit schon genutzt. Natürlich auch in dem Gefühl, was bestimmten Kindern gut tut, die Aufmerksamkeit zu steigern, könnte doch für uns auch wichtig sein. Da muss man immer darüber nachdenken, dass es ja dann Gesunde sind, die solche Pillen nehmen. Und an der Stelle wünsche ich mir tatsächlich mehr Kritik und mehr Distanz zu solchen Präparaten, weil die Fragestellung, also etwas mit Pillen zu bewerkstelligen, sicherlich völlig in die falsche Richtung geht. Und es sollte da tatsächlich auch notwendig sein, entsprechende Studien durchzuführen, um auch auf die Risiken dieser Mittel bei Gesunden hinzuweisen. Das ist leider auch bisher viel zu wenig geschehen. Das wäre eine öffentliche Aufgabe, die man im Sinne auch der Patientensicherheit und der Verträglichkeit durchzuführen hätte.
Die Forschung ist nicht unabhängig genug, sagt Professor Gerd Gläske, Gesundheitsökonom an der Uni Bremen. Besten Dank. Wir werden noch weitere Beispiele von irritierenden Forschungsergebnissen hören und seien Sie darauf gefasst, auch öffentlich geförderte Forschung kommt nicht immer gut weg dabei. Vorsicht Studie, wenn Wissenschaftler fälschen, der Tag in HR2 Kultur. Wie wissenschaftlich die folgenden Betrachtungen sind, das dürfen Sie selbst entscheiden.
Mama, wo kommen die Löcher im Käse her? Du sollst bei Tisch nicht reden. Ich möchte aber doch wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Pause. Mama, die Löcher. Also, ein Käse hat immer Löcher. Mama, aber dieser Käse hat doch keine Löcher. Warum hat der keine Löcher? Warum hat der Löcher? Jetzt schweig und iss. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst bei Tisch nicht reden. Iss! Eintritt Papa.
Was ist denn hier los? Guten Abend.
Ach, der Junge ist wieder umgezogen.
Ich bin gar nicht umgezogen. Ich will nur wissen, wo die Löcher im Käse herkommen.
Der Käse da hat Löcher und der hat keine.
Papa. Also, die Löcher im Käse,
Das ist bei der Fabrikation. Käse macht man aus Butter und aus Milch. Da wird er gegoren und da wird er feucht. In der Schweiz machen sie das sehr schön. Wenn du groß bist, darfst du auch mal mit in die Schweiz. Da sind so hohe Berge, da liegt ewiger Schnee darauf. Das ist schön, was? Ja. Aber Papa, wo kommen denn die Löcher im Käse her?
Ich hab's dir doch eben erklärt. Die kommen, wenn man ihn herstellt, wenn man ihn macht.
Ja, aber wie kommen die denn da rein, die Löcher?
Junge, jetzt löcher mich nicht mit deinen Löchern und geh zu Bett. Marsch, es ist spät.
Onkel Adolf, guten Abend, Margot, guten Abend. Na, wie geht's? Was machen die Kinder?
Tobi, was schreist denn so?
Ich will wissen, sei still, er will wissen. Also jetzt bring den Jungen ins Bett und lass mich mit den Dummheiten in Ruhe. Was hat der denn?
Er will wissen, wo die Löcher im Käse herkommen und sie hat's ihm nicht erklärt.
Hast du's ihm denn erklärt?
Natürlich habe ich's ihm erklärt. Weißt du denn, wo die Löcher herkommen?
Na, das ist aber eine komische Frage.
Natürlich weiß ich, wo die Löcher im Käse herkommen. Die entstehen bei der Fabrikation, durch die Feuchtigkeit. Das ist doch ganz einfach.
Na, mein Lieber, da hast du dem Jungen aber ein schönes Zeugs erklärt. Das ist doch überhaupt keine Erklärung.
Kurt Tucholsky, später mehr über die Löcher im Käse. HR2, der Tag. Wenn ein Pharmakonzern ein Medikament verkaufen will, dann findet er schon die passende Studie oder er wird sie in Auftrag geben. Das ist relativ einleuchtend, zumindest aus der Sicht des Konzerns. Allerdings schafft auch nicht alle universitäre Wissenschaft unabhängiges Wissen, wie Martin Hubert berichtet. Er hat mit Forschern gesprochen, die bei der Nachprüfung von in den Unis Erforschtem einige Überraschungen erlebten.
Good morning, it's a pleasure for me to be here. We heard in the
Glenn Beckley begrüßt das Publikum auf einer Veranstaltung der amerikanischen National Academy of Science. Er hat jahrelang an Universitäten geforscht, dann ging er in die Industrie. Jetzt erzählt er, was er erlebte, als er dort universitäre Experimente nachvollziehen wollte.
In der Zeit, in der ich für die Forschung des Unternehmens Amgen verantwortlich war, konnten wir bei 47 von 53 akademischen Studien die Ergebnisse nicht reproduzieren. Das Extrembeispiel war ein Forscher, mit dem ich einmal zusammen frühstückte. Es ging um eine Krebsstudie, die er in der Zeitschrift Cancer Cell veröffentlicht hatte. Und ich sagte zu ihm, wir haben Ihr Experiment 100-mal nachgemacht und nie Ihre Ergebnisse bekommen. Er antwortete, oh ja, wir haben es auch ungefähr ein Dutzend Mal versucht und dieses Ergebnis einmal erreicht, sonst nicht mehr. Aber wir haben dann beschlossen, genau dieses Ergebnis in unserem Papier zu präsentieren. Zwei Dinge haben mich bei dieser Geschichte besonders schockiert. Zum einen, dass mir der Krebsforscher das überhaupt erzählt hat. Er glaubte wohl einfach, das sei okay. Und zum anderen verlor man kein Wort darüber, dass das Experiment trotz mehrfacher Wiederholung nicht mehr bestätigt werden konnte.
Ein Forscherteam des Unternehmens Bayer Healthcare berichtet im Jahr 2011, nur ein Viertel der präklinischen Studien, die im eigenen Labor überprüft wurden, ließ sich dort bestätigen.
Die renommierte Medizinzeitschrift Lancet widmet dem präklinischen Forschungsproblem im Jahr 2014 eine ganze Artikelserie.
Der an der Stanford University arbeitende Wissenschaftler John Ioannidis bekräftigt darin seine schon vor 10 Jahren getroffene Aussage, 80% der präklinischen Forschung sei Müll. Schätzungsweise 85% der Forschungsressourcen würden für nicht taugliche Studien verschwendet. Kaum jemand bestreitet, dass es Probleme in der präklinischen Forschung gibt. Aber während die einen davor warnen, das Ausmaß zu überschätzen, fürchten andere die Gefahr der Verdrängung. Das ruft nach einer genauen Ursachenanalyse.
Also diese 70-80%-Zahl, die ist sicher sehr provokant und da muss man vorsichtig sein. Aber es ist richtig, da ist viel unterwegs in der Wissenschaft, was durchaus nicht belastbar ist. Und ich bin da drauf gekommen, nicht erst als das ruchbar wurde und jetzt so zum Thema wurde, sondern eigentlich schon viel früher.
Ulrich Dirnagel ist Direktor des Instituts für experimentelle Neurologie an der Berliner Charité. Er widmet sich Schwachstellen seiner Zunft schon seit längerem.
Ich bin Schlaganfallforscher. Und im Schlaganfallforschungsfeld ist es so, dass wir die tollsten Sachen in unseren Laboren machen, in unseren experimentellen Modellen. Und dabei tatsächlich in den Modellen Behandlungserfolge haben und eigentlich es so ausschauen müsste, als würden wir den Schlaganfall sehr gut behandeln können beim Patienten, haben aber dann festgestellt, und das ist ein weltweites Phänomen, dass immer wenn versucht wurde, dann diese tollen Befunde aus dem Labor zum Patienten zu bringen, nichts Positives für den Patienten dabei rausgekommen ist. Da sind hunderte von Studien gemacht worden, da sind viele, viele Milliarden letztlich verprasst worden, wenn man es mal so will, was dazu geführt hat, dass die Pharmaindustrie die Forschende fast komplett aus dem Gebiet zurückgezogen hat.
Das Unbewusste spielt uns einen Streich. Wir wollen vielleicht ein bestimmtes Ergebnis. Und obwohl wir es nicht bewusst fälschen, verändert es unsere Wahrnehmung, verändert es unser Verhalten. Wir sollten diesen ganzen Prozess kontrollieren und nicht erst dann, wenn eine Publikation entstanden ist.
Ich wundere mich, dass die Wissenschaftsorganisationen da nicht stärker dahinterher sind. Letztlich der Steuerzahler müsste da dahinterher zahlen, weil wir als Steuerzahler dieses ganze Zeug bezahlen.
Auch wenn Wissenschaftler an Universitäten forschen, fühlen sie sich nicht immer der reinen Wahrheit und Wissenschaft verpflichtet. Und manche haben tolle Ergebnisse, aber sie sind irgendwie nicht auf den Menschen übertragbar. Karl-Heinz Wellmann, HR-Wissenschaftsredakteur, jetzt im Studio. Ist das ein gängiges Problem der Grundlagen- bzw. präklinischen Forschung?
Naja, also wirklich, was eben angesprochen worden ist, ein großes Problem ist die Weitergabe dann in die Anwendung am Menschen, was die Grundlagenforschung angeht. Denn die Universitätskliniken beispielsweise haben in aller Regel nicht das Geld, klinische Studien durchzuführen. Das heißt, wenn auch in dem pharmazeutischen Bereich interessante Entwicklungen gemacht worden sind, müssen die dann ja systematisch am Menschen getestet werden. Dazu müssten sich Pharmafirmen bereit erklären und die haben unter Umständen ganz spezielle eigene Interessen. Also das bekannteste Beispiel jetzt der letzten 10 Jahre ist, dass Antibiotika nicht mehr neu entwickelt worden sind. Das Problem dabei ist, wenn ich ein gutes Antibiotikum habe, dann schlucke ich eine Pille und dann bin ich gesund.
Vielleicht drei,
eine Woche lang, ja, also 5 Stück in der Regel, ja. Aber es ist eine Packung, die verkauft wird, dann ist man gesund. Es ist doch viel lukrativer für ein Pharmaunternehmen, was für eine chronische Krankheit zu machen. Also Bluthochdruck beispielsweise bekämpft oder Diabetes. Da wird unheimlich viel investiert in MeToo-Präparate, also welche, die ähnlich sind, wie schon wo vorhanden sind. Aber die nimmt man über 10 Jahre. Da hat man dann jeden Monat eine große Packung. Es ist viel rentabler. Und da scheitern dann viele interessante Ansätze, die aus der präklinischen Forschung kommen.
Aber wir haben eben auch gehört, auch universitäre Forschung ist nicht frei von, ich sag mal, Fragezeichen. Diese Fragezeichen sind Ihnen auch schon seit langem begegnet, schon im Studio oder am Ende des Studiums. Sie haben in Ihrer Staatsexamensarbeit die Mutter-Kind-Interaktion bei Mäusen untersucht und es gab schon Forschung dazu. Auf was sind Sie dann gestoßen?
Ja, es gab ein klassisches Forschungsgebiet, Praktika auch an Universitäten werden da mitgemacht, wie schnell kümmert sich eine Mutter um ihre Babys. Da habe ich genetische Untersuchungen gemacht, also die Vererbbarkeit untersucht und festgestellt, dass seit den frühen 50er Jahren immer gesagt worden ist, das ist ein Automatismus, das ist angeboren, das macht jede Mausemutter, die kümmert sich sofort um ihre Kinder. Ja gut, das habe ich in vielen Literaturstellen so gefunden. In meiner Staatsexamensarbeit war es dann leider so, dass ungefähr ein Drittel der Mäuse das nicht gemacht haben. Und da dachte ich, naja, die sind halt irgendwie gestört, was ja bei Labormäusen durchaus der Fall ist. Also habe ich etwa 30% meiner Testtiere gestrichen. Ja, und dann stimmte die Literatur wieder mit meinen Ergebnissen.
Haben Sie gesagt, die Mäuse stimmen
die,
nicht.
Die Mäuse stimmen nicht, richtig. Besten Gewissens, weil das ging aus der Literatur hervor. Die machen es alle anders. Meine haben es nicht so gemacht. Ich war aber glücklicherweise, ich muss sagen, war ich sehr stolz hinterher drauf. Ich habe diese Daten genau in meiner Arbeit, in meiner Examensarbeit benannt. Also ich habe sie als Anhang reingemacht und insofern war ich ehrlich gewesen. Also ich habe zwar gestrichen und habe bei der Doktorarbeit dann festgestellt, nee, das machen sie nicht so. Das ist normal, dass die sich so verhalten. Habe das dann mit einem Wissenschaftler, einem bekannten Wissenschaftler mitgeteilt, dass er sich geirrt habe in den frühen 50er Jahren. Der hat mir dann geschrieben, ja, das mag so sein, aber, und dann kam schriftlich mir, Sie machen es doch alle. Also ich war auch erstaunt über diese Situation. Also ein bisschen
mit dem Eisengehalt im Spinat hat auch lange gedauert, richtig, bis sich das dann durchgesetzt hat, dass es doch anders ist. Sie haben aber eine ähnliche Erfahrung gemacht, beziehungsweise eine Studienfreundin von Ihnen bei Ihrer Dissertation.
Das war im Grunde dramatischer gewesen, weil ich eben mit bestimmten Mäusen gearbeitet habe, bin ich angesprochen worden. Eine Freundin von mir hat eine Doktorarbeit im pharmakologischen Bereich gemacht. Da ging es um eine Darreichungsform von einem Beruhigungsmittel, das an Mäusen getestet werden sollte, eine neuartige Darreichungsform. Und sie konnte die Doktorarbeit ihres Vorgängers nicht reproduzieren. Wir haben dann beide uns die Statistik angeschaut und festgestellt, dass der Vorgänger eine falsche statistische Grundlage angewendet hatte, sodass die Ergebnisse dann signifikant waren. Meine Freundin hat damals ein Jahr lang dran gearbeitet, versucht, das zu reproduzieren, bis sie eben festgestellt hat, es lässt sich nicht reproduzieren. Sie musste ihr Thema wechseln. Und der Witz an der Sache war, sie hat es ihrem Doktorvater gesagt, der diese vorherige Studie schon publiziert hatte. Der war hochinteressiert dran, die Statistik kennenzulernen, die man hätte eigentlich selber wissen müssen, und hat sie gebeten, in ihrer eigenen Doktorarbeit, die dann ein anderes Thema hatte, sehr genau über Statistik zu referieren, wie ordentliche Statistik ist, was in diese Arbeit überhaupt nicht reingehört hätte. Und er hat vor allen Dingen die Arbeit, die er publiziert hat, nicht widerrufen. Das heißt, die ist bis heute noch in der Fachliteratur drin, obwohl die Ergebnisse Quatsch sind.
Das sind Enttäuschungen, die Sie in der Wissenschaft erlebt haben. Sind Sie deswegen Journalist geworden? Ja, vielleicht lassen wir das lieber.
Nein, das hatte ganz andere Gründe gehabt, dass ich das in diese Richtung gegangen bin.
Karl-Heinz Wellmann, HR Wissenschaftsredakteur, Dankeschön. Vorsicht, Studie, wenn Wissenschaftler fälschen, der Tag in HR2 Kultur. Und wenn die wissenschaftlichen Studienergebnisse nicht eindeutig sind, dann passiert eben das, was Kurt Tucholsky am abendlichen Familientisch beschreibt.
Also die Löcher im Käse entstehen durch das sogenannte Casein, was in dem Käse drin ist. Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das ist wohl Quatsch. Denn mit dem Casein hat das überhaupt nichts zu... Guten Abend, Martha. Guten Abend, Oskar. Bitte nehmt Platz. Wie geht's? Überhaupt nichts zu tun. Was streitet ihr euch denn da rum? Papa, nun bitte ich dich um alles in der Welt, Oskar. Du hast doch studiert und bist Rechtsanwalt. Haben die Löcher im Käse irgendetwas mit Casein zu tun? Oskar, nein, die Löcher im Käse rühren daher, also die kommen daher, dass sich der Käse durch die Wärme bei der Gärung zu schnell ausdehnt. Hohngelächter der plötzlich verbündeten Helden Papa und Onkel Adolf. Na, das ist eine ulkige Erklärung. Der Käse dehnt sich aus, hast du das gehört? Eintritt Onkel Sigismund, Tante Jenny, Dr. Guggenheimer und Direktor Flackeland. Großes guten Abend geht's, unterhalten uns gerade sogar riesig komisch, ausgerechnet Löcher im Käse. Also bitte, dann erkläre du. Onkel Sigismund, also, die Löcher im Käse kommen daher, dass sich der Käse bei der Gärung vor Kälte zusammenzieht. Anschwellendes Rhabarber, Rumor, dann großer Ausbruch mit vollbesetztem Orchester. Von Kälte hast du schon mal kalten Käse gegessen. Gut, dass Sie keinen Käse machen, Herr Apollant. Bevor man diese Frage entscheiden kann, müssen Sie mir erst mal sagen, um welchen Käse es sich überhaupt handelt. Das kommt nämlich auf den Käse an. Mama, um Emmentaler. Wir haben ihn gestern gekauft. Also wenn es Emmentaler war, dann ist die Sache ganz einfach. Emmentaler hat Löcher, weil er ein Hartkäse ist. Alle Hartkäse haben Löcher. Alle Daumen sind nach unten gerichtet. Das Volk steht auf. Der Sturm bricht los. Puh, das weiß ich auch. Mit chemischen Formeln ist die Sache nicht gemacht. Eine hohe Stimme. Habt ihr denn kein Lexikon?
Kurt Tucholsky findet noch mehr Erklärungen für die Löcher im Käse. Keine davon erhebt allerdings den Anspruch wissenschaftlicher Korrektheit. Vielleicht die, die noch kommt mit dem Lexikon. Anders viele Studien, die, wenn man dann genauer hinschaut, vielleicht sogar ein gegenteiliges Ergebnis liefern, so wie die Studie zur Wirksamkeit und den Nebenwirkungen von Antidepressiva bei Jugendlichen, unser Ausgangspunkt. Der Pharmakonzern interpretierte wirksam und ohne bedenkliche Nebenwirkungen. Die Reanalyse nach vielen Jahren ergab, wirkungslos und mit dramatischen Nebenwirkungen. Da der Pharmakonzern mit den Mitteln mittlerweile ganz nach Plan viel Geld verdient hat, würde es nicht wundern, wenn die Veröffentlichungen mit einer gewissen Absicht gefälscht wurden. Aber nicht jede falsche oder unzureichende Interpretation einer Studie geschieht vorsätzlich. Manchmal liegt es schlicht und einfach am Versuchsaufbau. Karl-Heinz Wellmann, mit dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, hat für uns einige Fallstricke der wissenschaftlichen Studien zusammengetragen.
Wenn die Pharmaindustrie einen neuen Medikamentenwirkstoff testen lässt, dann soll das Ergebnis dieser Studien eindeutig sein. Wie stark sind die Nebenwirkungen? Und ist der neue Wirkstoff wirklich wirksamer als ein seit längerem schon im Handel befindlicher Wirkstoff? Das sind in der Regel die beiden Hauptfragen, die bei solchen klinischen Forschungen geklärt werden. In der ersten Phase der Arzneimitteltestung am Menschen geht es vor allem um die Frage, gibt es Nebenwirkungen und wenn ja, welche? Denn eine alterprobte Weisheit der Pharmaforscher lautet, keine Hauptwirkung ohne Nebenwirkung. Da es also zunächst nicht um die Heilung geht, sondern um die Nebenwirkungen, werden meist kerngesunde junge Männer für solche Studien herangezogen. Das bestätigte vor einiger Zeit auch ein früherer Leiter der klinischen Forschung eines großen internationalen Konzerns.
Wir suchen uns in der Regel junge Männer aus, also im Alter von 18 bis etwa 40 Jahre. Und wir suchen deswegen die Männer aus, weil bei den Männern geringere Risiken bestehen, etwa weil Männer nicht schwanger werden können.
Hat ein potenzieller Arzneimittelwirkstoff diese erste Prüfphase erfolgreich durchlaufen, sprich ohne gefährliche Nebenwirkungen, dann wird die Substanz anschließend an Kranken erprobt. Und spätestens jetzt fangen die Probleme an. Zumal wenn sich die Behandlung über Wochen hinweg erstreckt. Frauen sprechen wegen ihrer ständig wechselnden Hormonkonzentrationen womöglich mal besser, mal schlechter auf die Testsubstanz an. Das kann an den körpereigenen Hormonen liegen, aber das kann auch andere Ursachen haben. Die täglichen Antibabypillen beispielsweise. Also testet man auch in den späteren Prüfphasen sicherheitshalber nur Männer. Aber welche? Zum Beispiel beim Bluthochdruck. Am besten solche, die nur ein einziges Leiden haben. Just jenes, gegen das die Testsubstanz angehen soll. Also junge Bluthochdruckkranke. Alte Menschen haben nämlich meist noch ein weiteres Leiden, gegen das sie Medikamente einnehmen. Da könnte es Wechselwirkungen geben. Nun sind aber junge Menschen meist auch deutlich schlanker als ältere. Also passt man später die Dosierung als Körpergewicht an. Je schwergewichtiger, desto höher. Ob das dann immer präzise hinhaut, stellt sich womöglich erst später heraus, lange nach den klinischen Studien, im Alltagseinsatz des Medikaments. Und schließlich auch das noch. Kann man Medikamente für Kinder in klinischen Studien testen? An Kindern, also an einwilligungsunfähigen Personen? Das ist so gut wie ausgeschlossen. Aber der gängige Weg ist auch riskant, nämlich die Dosierung nach Körpergewicht und ärztlicher Erfahrung an Kinder anzupassen. Ein unlösbares Dilemma. Genauso unlösbar wie das Testen von Wirkstoffen an anderen einwilligungsunfähigen Kranken, an Menschen mit fortgeschrittener Demenz, an Menschen mit schwerer psychischer Erkrankung.
Da muss wohl einiges offen bleiben, aber stattdessen hören wir oft, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und dann werden Studien zitiert, die gerade in die eigene Argumentation passen. Alles, was wir bisher in der Sendung gehört haben, lässt uns vielleicht beim nächsten Mal dann doch noch mehr zweifeln, was mit dem Studienergebnis eigentlich bewiesen ist. Nämlich vielleicht nur, dass irgendjemand irgendwas mit irgendeinem Ergebnis erforscht hat. Wissenschaft ist aber doch eigentlich mehr. Aber was? Ein internationales Forscherteam hat sich kürzlich 100 psychologische Studien vorgenommen und versucht, die Ergebnisse zu reproduzieren. Ergebnisse, die in 3 hochkarätigen Fachzeitschriften zuvor publiziert worden waren. Eine aus dem Forscherteam ist Dr. Susanne Fiedler, Psychologin am Bonner Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und Leiterin der Gielen-Leyendecker Forschungsgruppe. Guten Tag, Frau Fiedler.
Schönen guten Tag.
Wie haben Sie denn die Untersuchungen nachgestellt? Wie sind Sie an die Daten dafür gekommen?
Wir haben tatsächlich alle Daten selbst erhoben. Wir haben also die Originalversuchsaufbauten genommen, mit den Originalautoren Kontakt aufgenommen und nachgefragt, wie genau habt ihr das damals gemacht? Und dann hat ein neues Team von Forschern, die ebenfalls Expertise in dem Bereich haben, sich daran gesetzt, einfach dasselbe Experiment noch genauso nachzustellen und die Ergebnisse erneut zu bekommen.
Was für Studien waren das? Welche Art von Themen hatten die?
Das sind ganz unterschiedliche Studien gewesen. Zum Teil welche aus dem sozialpsychologischen Bereich. Also bin ich bereit, jemand anderem zu helfen, wenn er zu meiner eigenen Gruppe gehört, aber wenn er zu einem anderen Team gehört, dann nicht. Oder aber Sachen, die sich eher mit dem Gedächtnis beschäftigt haben oder mit Verarbeitung von Informationen. Kann ich beispielsweise Schrift, die in einer bestimmten Kursivheit dargestellt werden, schlechter verarbeiten und dann später Aufgaben viel schwieriger lösen? Die sind also ganz breit aus allen Bereichen der psychologischen Forschung rausgesampelt worden.
Mit welchem Ergebnis haben Sie das versucht? Also wie oft konnten Sie reproduzieren, was vorher erforscht wurde?
Ja, also die Ergebnisse legen jetzt am Ende nahe, dass tatsächlich nur 37% der Originalbefunde exakt so, wie sie original waren, wiedergefunden wurden. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man zusammenrechnet, also die Befunde von damals sehr ernst nimmt und die von heute zusammentut, dann sind es ungefähr 68%, die insgesamt noch einen Effekt zeigen. Man zeigt also, dass tatsächlich ein durchaus großer Bestandteil der Studien nicht genau dieselben Effekte wieder zeigt.
Das heißt also, gut ein Drittel konnten Sie wieder genau so erzeugen als Ergebnis, wenn ich das richtig verstehe. Ja, was korrekt, konnten Sie denn, was konnten Sie denn für Rückschlüsse ziehen? Warum ging es nicht? Also waren die Versuchsaufbauten falsch oder hat jemand wirklich mutwillig gefälscht?
Also von Fälschung ist bei dieser Masse natürlich nicht mehr auszugehen. Da geht es vor allem darum, dass in einer gewissen Art und Weise bestimmte Randbereiche nicht direkt definiert worden sind. Also kann das denn das, wie Sie es selber schon gerade angesprochen haben, kann dasselbe, was in den USA denn gezeigt wurde, auch in Deutschland gezeigt werden? Gleich, es wird immer davon ausgegangen, dass das so ist, aber geprüft wird das halt einfach in den Originalstudien nicht. Wenn jetzt also eine Replikation stattfindet, die in einer kleinsten Art und Weise abweicht, in Faktoren, über die wir vorher als Originalautoren gar nicht nachdenken, dann kann das natürlich ein Grund sein, warum der Effekt sich nicht wieder zeigt. Oder aber, weil das einfach ein Ergebnis des Zufalls war, also im ersten Schritt. Ja, dass die Originalstudien also durch Zufall auf ein Ergebnis gestoßen sind, was so aber tatsächlich gar nicht existiert, sondern sich einfach nur statistisch reingemogelt hat. Und diese Form von ja, Effekten, die fließen halt alle zusammen und dadurch, dass es halt unterschiedliche Anreizsysteme gibt, landen halt nur solche Effekte dann in der wissenschaftlichen Fachliteratur.
Was meinen Sie mit Anreizsystem? Also nur wenn ich viel veröffentliche oder nur wenn ich Überraschendes veröffentliche, woran liegt's?
Ja, korrekt. Also das sind eigentlich die Gründe. Wenn wir also hinschauen, das Fachjournal, das meine Publikationen mehr abnimmt, das möchte natürlich gerne was Spannendes, Neues, auch Gegenintuitives vor allem publizieren, weil das ist das, was die Presse dann gerne liest oder was auch der nächste Forscher gern liest, weil er denkt, ach, das ist eine spannende Idee. Gleichzeitig gibt es eigentlich gar kein Bedürfnis zu zeigen, ob bestimmte Effekte reproduzierbar sind. Ja, also es wird kein Anreiz gesetzt, das nochmal zu überprüfen, sondern wir haben alle den Anreiz, es sofort als Wissen anzunehmen und dementsprechend auch zu verkaufen. Und eigentlich wäre die erneute Testung das, was ganz vorne auf unserer Agenda stehen sollte. Dafür gibt es aber von den Förderern kein Geld meistens und für uns selbst keinen Anreiz, weil die nächste Stelle, die wir kriegen, die wird sich nur anhand unserer Publikation erreichen lassen.
Das heißt, es geht eigentlich um den Ruf der Wissenschaft an sich.
Ja, also wenn wir da systemisch was ändern wollen, dann ist das jetzt gerade ein sehr guter Zeitpunkt, weil wir könnten sehr viel effizienter im Grunde mit unserer Zeit und den Ressourcen umgehen und dafür muss aber einfach strukturell was geändert werden.
Schon um ihre eigene Zukunft willen, sollte die Wissenschaft Genauigkeit und Transparenz nicht aus den Augen verlieren. Ein anderes Anreizsystem muss her, sagt Dr. Susanne Fiedler vom Bonner Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Vielen Dank. Nur bei einem guten Drittel der psychologischen Forschung, die sie mit ihrem Forschungsteam nachgestellt hat und das überprüft hat, kamen dieselben Ergebnisse heraus wie bei den Originalstudien. Vorsicht Studie, wenn Wissenschaftler fälschen, der Tag in HR2 Kultur. Manches ist ja nicht mal wirklich vorsätzliche Fälschung, wie wir gehört haben. Manches Studienergebnis wird auch nur falsch eingeordnet oder gewichtet oder im Versuchsaufbau werden bestimmte Faktoren so gewählt, dass das Ergebnis nicht als allgemeingültig präsentiert werden kann. Das könnte auch bei den Löchern im Käse der Fall sein, die Kurt Tucholsky als Studienobjekt am abendlichen Familientisch beschreibt.
Die blasige Beschaffenheit mancher Käsesorten rührt her von einer Kohlensäureentwicklung aus dem Zucker der eingeschlossenen Molke. Alle unisono hasst es. Was habe ich gesagt? Eingeschlossenen Molke. Und ist, wo geht denn das weiter? Margot, hast du hier eine Seite aus dem Lexikon rausgeschnitten? Das ist doch unerhört. Wer war hier am Bücherschrank? Sind die Kinder? Also wie war das? Ah, Ihre Erklärung war falsch. Meine Erklärung war richtig. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Ich habe gesagt, dass sich der Käse erhitzt. Na also, dann haben Sie doch nichts von der kohlensauren Zuckermolke gesagt, wie da drin steht. Was du gesagt hast, war überhaupt Blödsinn. Spuck nicht, wenn du mit mir sprichst. Nun reden alle mit einem Mal. Betrag dich gefälligst anständig, wenn du bei mir zu Gast bist. Saurige Beschaffenheit der Muckerzolke. Mir überhaupt keine Vorschriften zu machen. Bei Schweizer Käse ja, bei Emmentaler Käse nein. Du bist hier nicht bei dir zu Hause. Hier sind anständige Leute. Wo denn? Das nimmst du zurück. Das nimmst du sofort zurück. Ich lasse nicht in meinem Haus meine Gäste beleidigen. Du gehst mir sofort aus dem Haus. Ich bin froh, wenn ich raus bin. Deinen Fraß brauche ich nicht. Du betrittst mir nicht mehr meine Schwelle. Meine Herren, aber das ist doch... Sie halten überhaupt den Mund. Sie gehören nicht zur Familie. Na, das habe ich noch nicht gefrühstückt. In der Türöffnung erscheint Emma aus Gumbinnen und spricht: Gnädige Frau, es ist angerichtet. 4 Privatbeleidigungsklagen, 2 umgestoßene Testamente, 1 aufgelöster Soziusvertrag, 3 gekündigte Hypotheken, 1 Räumungsklage des Wirts. Auf dem Schauplatz bleiben zurück ein trauriger Emmentaler und ein kleiner Junge,
der die dicken Arme zum Himmel hebt und den Kosmos anklagend weit hinhallend ruft: Mama, wo kommen die Löcher im Käse her?
Echte Forschungsfrage, aber gibt's da nicht eigentlich eine wissenschaftliche Untersuchung? Vorsicht, Studie, HR2, der Tag. Übrigens, der Anblick von rohem Fleisch macht aggressiv, wussten Sie das? Und die nächste Frage ist, wenn Sie das jetzt wissen, wie wird es Ihr Leben verändern, was Wissenschaftler da erforscht haben? Das fragt man sich oft, wenn man von wissenschaftlichen Forschungen liest und die, die Birgit Spielmann zusammengetragen hat, werfen tatsächlich auch die Frage auf, was treiben diese Wissenschaftler eigentlich den ganzen Tag? Und sollte, was sie erforschen, nicht auch der Gesellschaft nutzen?
Doktor, Doktor, ich brauch eine Medizin. Doktor, Doktor, weil ich so schüchtern bin. Seh ich eine, werd ich vor Schreck blass. Doktor, Doktor, verschreiben Sie mir was.
Das ist wirklich nötig. Schließlich hat gerade eine Studie herausgefunden, dass Küssen und Sex allergische Reaktionen der Haut lindern. Dafür gab es in diesem Jahr immerhin einen Ignobel-Preis. Mit ihm ausgezeichnet werden jährlich im September echte Wissenschaftler für rechtmäßige wissenschaftliche Arbeiten. Aber im Unterschied zu normalen Wissenschaftspreisen gewinnen hier die skurrilsten und lustigsten Ideen. Eingereicht werden Arbeiten, die außergewöhnlich und exzentrisch sind und ein neuartiges Forschungsthema haben. Allerdings lindern Küsse nicht nur, sondern sie können einen auch in der Notaufnahme des Krankenhauses landen lassen. Das wiederum belegen andere, frühere Studien, die nach einem Zusammenhang zwischen Küssen und Allergien suchten.
Küssen verboten, Küssen verboten, Küssen verboten, streng verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt.
So lässt sich jedenfalls nicht die männliche DNA im Mund der Kusspartnerin nachweisen. Das ist nämlich noch eine Stunde nach dem Geknutsche möglich. Auch für diese Studie gab es den diesjährigen Anti-Nobel-Preis im Bereich Medizin.
Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wäre ich frei.
Bei diesen Biologen vielleicht eher nicht. Sie beschwerten das Hinterteil von Hühnern, um festzustellen, dass sie dann wie Dinosaurier laufen. Das Experiment soll belegen, dass Vögel von zweibeinigen Sauriern abstammen. Geradezu umwerfend auch die Erkenntnis eines internationalen Teams mit britischen, kanadischen und niederländischen Wissenschaftlern, die herausfanden, je länger eine Kuh liegt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder aufsteht. Geradezu bahnbrechend auch die Feststellung, sobald eine Kuh aufsteht, ist es nicht einfach, vorherzusagen, wann sie sich wieder hinlegt. Ausdauer müssen sie schon haben, die Forscher. Aber es gibt ungemütlichere Standorte für Untersuchungen als grüne Almen. Einen weiteren wissenschaftlichen Test mit ebenso nachvollziehbarem Ergebnis können Sie übrigens ganz einfach ohne Labor oder andere technische Hilfsmittel selbst durchführen. Insektenstiche sind schmerzhafter an der Lippe als an der Spitze des mittleren Zehs. Sie müssen sich dazu ja nicht wie der US-Insektenforscher Justin Schmidt tagelang an 25 verschiedenen Stellen stechen lassen.
Birgit Spielmann mit Studien, die niemand braucht. Oder vielleicht doch, irgendjemand wird sie in Auftrag gegeben und finanziert haben und vielleicht auch mit diesen Ergebnissen etwas anfangen können, vielleicht sogar Profit aus ihnen ziehen. Sind sie deswegen nicht ernst zu nehmen oder gerade, weil es sich nicht um unabhängige Forschung handelt? Im Falle der Studie über die Antidepressiva für Kinder und Jugendliche, die Ausgangspunkt der Sendung war, war klar, dass die Pharmafirma sie in Auftrag gegeben hat. Und mittlerweile ist auch klar, das Ergebnis würde auch genauso frisiert, dass es zur Geschäftsstrategie des Pharmakonzerns passte. Ein gutes Beispiel für abhängige Forschung und ein schlechtes für alle Patienten, die die Mittel nahmen und für die, die es zahlten. Aber wie unabhängig kann Wissenschaft überhaupt sein? Professor Armin Grunwald, Physiker und Philosoph vom Karlsruhe Institute of Technology und Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Schauen wir uns die verschiedenen möglichen Ebenen von Unabhängigkeit an. Wie sieht es denn mit der finanziellen Seite aus? Geht das überhaupt, Unabhängigkeit der Wissenschaft?
Also vielleicht theoretisch, aber nicht praktisch, denn man braucht ja nun Geld, man braucht ein Gehalt, man braucht vielleicht Labor, Und braucht Mittel, um Umfragen zu machen oder Experimente. Das geht nicht ohne Geld. Und dann ist immer die Frage, von wem, von welcher Institution, aus welchen Quellen das Geld kommt. Danach muss man im Prinzip grundsätzlich fragen.
Und fragen wir mal nicht grundsätzlich, sondern auch ganz persönlich. Sie sind ja der Leiter des Büros für technische Folgenabschätzung beim Bundestag. Sie arbeiten im Auftrag des Bundestages. Damit sind wir bei der nächsten Ebene der Unabhängigkeit. Wenn Sie jetzt von dort die Themen bekommen, das ist ja in der Wissenschaft sehr häufig auch so, dass jemand anderes über die Themen befindet oder zumindest im Gespräch eine große Rolle spielt, sind Sie da noch unabhängig?
Also ich würde beim Thema Unabhängigkeit zwei Ebenen unterscheiden. Die eine ist die Frage nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung. Da muss auf jeden Fall die völlige Freiheit von Vorgaben eines Auftraggebers oder Geldgebers gewährleistet sein. Ansonsten wäre Wissenschaft käuflich. Da könnte jemand, ob jetzt eine Behörde oder eine Firma, irgendwelche Ergebnisse sich wünschen und irgendeinen Wissenschaftler suchen, der dann entsprechend eine Studie macht. Das würde das Vertrauen in die Wissenschaft untergraben. Das wäre mit dem Anspruch, mit dem Ideal wissenschaftlicher Wahrheitssuche, Erkenntnis, Unabhängigkeit in keiner Weise mehr vereinbar. Etwas anders sieht es aus bei dem Thema, wer ist für die Themen der Wissenschaft verantwortlich? Und da denke ich, es gibt nur sozusagen stufenweise, graduelle Antworten. Ich denke, es ist völlig klar, wenn der Bundestag von uns Beratung haben möchte zum Thema Nanotechnologie, Elektrosmog oder neue Stromtrassen, dann hat der Bundestag das Recht zu sagen, es sind die Themen A, B, C, die mir dringend auf den Nägeln brennen und ihr bitte macht uns da etwas für. Das ist einfach ein klassisches Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Oder das Bundesforschungsministerium, das macht Forschungsprogramme über nachhaltige Entwicklung, über demografischen Wandel, Materialforschung, die Zukunft des Automobils und so weiter und so weiter. Und ich glaube, es gibt keinerlei Grund, die Legitimität eines solchen Vorgehens anzuzweifeln.
Aber besteht nicht doch eine Gefahr darin, gegen dieses Ideal, was ja auch in der Aufklärung entstand, dass die Wissenschaft eben unabhängig sein muss, zu verstoßen, wenn bestimmte Fragestellungen vorgegeben sind? Weil es, was gefragt wird und was vielleicht nicht gefragt wird, entscheidet doch auch schon.
Ja, genau. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass es Bereiche in der Wissenschaft gibt, wo die weitgehende oder möglichst völlige Freiheit auch der Themenwahl besteht. Das ist ja vielfach so, etwa im Bereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der universitären Forschung. Da gibt es zwar den Drittmitteldruck und das ist ein Problem, weil dadurch immer mehr von außen auch Themen reingedrückt werden ins Wissenschaftssystem. Das ist eine Frage des richtigen Maßes. Es muss Bereiche geben in der Wissenschaft, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler frei sagen können, aha, wir widmen uns jetzt diesem oder jenem Thema, egal ob da irgendein Ministerium, der Bundestag oder irgendeine Firma sich für interessiert. Es ist eine Frage des Maßes, nicht eine des Prinzips.
Wenn ich jetzt, was heißt das Ganze, also für mich als Bürgerin, wenn ich jetzt höre, auch in unserer Sendung hatten wir ja viele Beispiele von Studien, universitäre und aber eben natürlich auch welche von Konzernen, wo man hinterher weiß, das kann man eigentlich so nicht glauben oder wo das auch bewiesen wurde, dass da Fehler drin waren. Wenn ich jetzt als Bürgerin, aber natürlich, ich kann ja nicht mein Leben mit jedem Schritt in Frage stellen, ob das jetzt richtig ist oder dieses. Und ich habe auch natürlich nicht die Kompetenz, solche Studien nachzuvollziehen oder zu reproduzieren, wie wir das vorhin in einem Beispiel gehört haben. Was kann ich denn für mich persönlich für Schlüsse ziehen, um bei der einen oder anderen Stelle doch zu sagen, ich gucke da genauer hin, es ist mir wichtig, ich will es überprüfen. Wie kann ich das?
Das Erste wäre, und das kann eigentlich fast jeder auch tun, sich zu erkundigen, und das kann man ja heute über das Internet auch relativ einfach machen, ob alle Daten, alle Informationen, alle Schlussfolgerungen, die einer bestimmten Studie zugrunde liegen, auch veröffentlicht sind. Das ist ja das große Geheimnis der wissenschaftlichen Unabhängigkeit. Es ist nie der einzelne Wissenschaftler, das einzelne Institut unabhängig, sondern man veröffentlicht seine Dinge und dann haben die anderen die Möglichkeit zur Kritik. Die anderen können dann sagen, das sind aber schräge Daten, die sind einseitig oder da habt ihr ein Modell verwendet, von dem ist klar, dass es dieses oder jenes bevorzugt. Sobald irgendwo der Verdacht besteht, dass nicht alles veröffentlicht ist, dass Daten halt als geschützt markiert werden, so nach dem Motto, das sind Firmengeheimnisse oder so, oder wo Modelle nicht veröffentlicht werden, da wäre ich skeptisch, denn da scheint ein Grund zu bestehen, etwas zu verstecken.
Professor Armin Grunwald, Physiker und Philosoph vom Karlsruhe Institute of Technology und Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag über die Unabhängigkeit der Wissenschaft. Ganz herzlichen Dank. Und weil der Mann ein gefragter Mann ist, haben wir die Leitung nach Sibirien in Kauf genommen. Ich hoffe, Sie haben doch alles Wichtige aber verstehen können. Und wenn Sie jetzt sagen, das Thema ist aber wirklich nicht neu, dass man Studien nicht glauben kann, dann haben Sie leider recht. Es ist sogar verdammt alt, das Thema, vielleicht sogar älter, als Sie denken.
Sagen Sie jetzt bitte nicht, dass antike Orakelsprüche von vornherein weniger glaubwürdig waren als heutige wissenschaftliche Studien. Denn eines steht fest, die Priesterin Pythia und ihre Kollegen waren auf Glaubwürdigkeit angewiesen, weil sie nicht gegen Vorkasse arbeiteten, sondern für ein Erfolgshonorar. Wenn das Orakel den richtigen Rat gegeben und den ersehnten Gewinn oder Sieg gebracht hatte, dann erwarteten die Priester von Delphi Dankgeschenke von ihren Kunden. Natürlich nicht für sich selbst, sondern für den Gott Apollon. Und bemerkenswerterweise gibt es keine Berichte darüber, dass irgendein Fragender nicht gezahlt hätte. Weil am Ende wohl jeder Fragende einsehen musste, dass das Orakel auch bei ihm richtig gelegen hatte. Wenn auch nicht unbedingt so, wie er es erwartet hatte. Der Herr, dessen Orakelstätte in Delphi ist, sagt nichts und verhehlt nichts, sondern er gibt Zeichen. So hat der Philosoph Heraklit die Unternehmensphilosophie von Delphi beschrieben. Und die Zeichen, die musste eben der Fragende selbst deuten. Das heißt, die Studien, die man in Delphi in Auftrag gab, warfen, obwohl sie eigentlich Antworten waren, ihrerseits wieder Fragen auf. Die meisten Kunden allerdings waren weder willens noch in der Lage, sich diesen Fragen zu stellen. Nehmen wir zum Beispiel Krösus, den König von Lydien, der vom Orakel wissen wollte, ob sein geplanter Feldzug gegen die Perser mit einem Sieg enden würde. Der Orakelspruch für ihn lautete: Wenn Krösus den Fluss Alys überschreitet, wird er ein großes Reich zerstören. Krösus, zu dessen sagenhaften Reichtümern leider nicht die Fantasie gehörte, nahm nun fälschlicherweise an, er werde das Perserreich zerstören. Tatsächlich aber zerstörte er sein eigenes Reich, denn er verlor gegen die Perser. Und das nur, weil er aus einer Studie einen Schluss gezogen hatte, der alles andere als zwingend war. Der Versuch allerdings, einen Orakelspruch aus Delphi zu widerlegen, war in der Regel zum Scheitern verurteilt. Der Philosoph Sokrates zum Beispiel wollte es dem Orakel einfach nicht glauben, dass er der Weiseste aller Menschen sei. Er überprüfte daraufhin die Weisheit anderer Menschen und stellte am Ende fest, dass niemand weise war, dass er aber als einziger wusste, dass er nichts wusste und dass er in diesem Sinne ein bisschen weiser war als alle anderen. So zuverlässig also war das Orakel von Delphi, dass gerade der Versuch, es zu widerlegen, zu seiner eindrucksvollen Bestätigung führte. Kein Wunder, dass auch Alexander der Große es unbedingt befragen wollte. Und zwar an einem Tag, an dem das Orakel eigentlich geschlossen war. Alexander ließ sich davon aber ebenso wenig abschrecken, wie das heutige Auftraggeber tun würden. Er zerrte die widerstrebende Pythia so ungestüm in Richtung Tempel, dass sie ausrief: »Du bist unwiderstehlich, Knabe!« Worauf Alexander sagte, nun brauche er kein Orakel mehr, denn er habe schon den Wahrspruch von ihr, den er sich wünschte. Auftraggeber von Studien entscheiden eben am liebsten selbst, wann sie genug gehört haben. So, und nun zum Schluss noch eine wichtige Bemerkung. Was den Wahrheitsgehalt all dieser sagenhaften Geschichten angeht, so verweise ich sicherheitshalber auf historische Studien.
Oliver Glab und das Orakel von Delphi, das einiges gemein hat mit wissenschaftlichen Studien von heute. Das war der Tag für heute. Trau keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Diese Weisheit konnten wir zumindest ein wenig korrigieren. Trau ihr höchstens, wenn du nachrecherchiert hast und die wissenschaftliche Diskussion in der Folge sie vertrauenswürdig erscheinen lässt. Schließlich hat ja nicht jeder die Gelegenheit, seine Studien selbst zu fälschen. Wenn Sie diese Sendung überprüfen wollen, dann hören Sie uns eben nochmal nach, entweder unter hr2.de oder in der Wiederholung in HR Info ab 22.05 Uhr. Gleich hier in HR2 Kultur, die Hörbar nach den Nachrichten. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Oliver Glab, Ulrich Sonnenschein, Birgit Spielmann und Dorothea Schuler. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende. Musik